Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Schon die Reise kam sehr überraschend. Die drei Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien, die nach Kiew gefahren sind, um Präsident Selenskyj dort zu treffen und damit vor allem ja auch zu unterstützen. Und noch überraschender dürfte dann der Vorschlag gewesen sein, den der polnische Vize-Regierungschef Jarosław Kaczynski gemacht hat, nämlich eine NATO-Friedensmission zu starten.
Ich denke, wir brauchen eine Friedensmission der NATO oder möglicherweise einer breiteren internationalen Struktur. Jedenfalls eine Mission, die in der Lage sein wird, sich selbst zu verteidigen, die auf ukrainischem Territorium operieren wird.
Also dass der Vorschlag von Jarosław Kaczynski, dem polnischen Vize-Regierungschef, einem Mann, der ja uns auch wohl bekannt ist in Deutschland, auch in deutschen Debatten, Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler, ist heute mein Gast. Der Kanzler winkt ja bereits ab. Bei dieser Idee lehnt diesen Vorschlag ab, zu Recht?
Ja, ich denke unbedingt. Auch wenn man muss das mal sehr deutlich sagen, man natürlich diese drei Staaten verstehen kann. Es ist natürlich ganz hart in diesen Zeiten eine Frage des Raumes. Ja? Wer liegt wie nah an der Ukraine, ganz brutal gesagt. Die Polen sind direkter Nachbarstaat der Ukraine. Wir haben gewissermaßen den Puffer der Polen immer noch zwischen uns. Und deswegen müssen wir eines erkennen, hier ist eine ganz unterschiedliche Interessenlage im Feld und im Spiel. Wenn aber Kaczynski davon spricht, man solle eine NATO-Friedensmission starten, mit der Begrifflichkeit des Friedens geadelt und aber zum Zwecke der Selbstverteidigung, das heißt also auch natürlich damit der Verteidigung der Ukraine, ist das natürlich nichts anderes als eine direkte Kriegsintervention. Und da gibt es natürlich gute Gründe, die über die Frage der Nähe zur Ukraine hinausgehen und die meinem Eindruck nach vor allem, und das ist, glaube ich, der allergrößte Glücksfall bisher, seitens der Vereinigten Staaten so gesehen werden. Also die Vereinigten Staaten, Joe Biden, hat natürlich das allergeringste Interesse daran, hier als die eigentliche NATO-Macht, die ja wirklich letztlich für die Potenzialität der Verteidigung bzw. der Kriegsführung stünde, sich hier auf das europäische Kampffeld ziehen zu lassen und damit letztlich den Dritten Weltkrieg zu initiieren bzw. die Gefahr heraufzubeschwören. Aber diese Interessenlage, sie wird massiver. Man merkt das von osteuropäischer Seite, übrigens auch zunehmend von den litauischen, also den baltischen Staaten, natürlich deutlich gemacht wird. Und das ist der harte Gegensatz. Wir sind eigentlich längst im großen Krieg mit der Ukraine. Das verkennt aber in der Tat, dass wir gegenwärtig noch nicht in der russisch-NATO, in der großen russisch-NATO, Russland-NATO-Auseinandersetzung. Und das gilt es natürlich in jedem Fall zu verhindern.
Sie sprechen da von unterschiedlichen Perspektiven und Interessen, aber muss und soll das nicht gerade auch die Stärke der Europäischen Union, der NATO sein, dass die Interessen derjenigen, die ganz nah dran sind, der Schwächsten in diesem Konflikt, also nein, der Schwächsten, das wären die Ukraine, aber der Schwächsten sozusagen im NATO-Territorium, dass das gleichermaßen die Interessen von uns allen sein müssen?
Ja, die werden ja auch geschützt. Ich meine, wir müssen uns die Härte der Aussage schon gewärtigen, auch übrigens durch den deutschen Bundeskanzler getätigt. Jeder Zentimeter fast in dem Sinne oder jeder Meter NATO-Gebiet, das ist die klare Aussage auch von Joe Biden, wird bis zum Letzten verteidigt. Es werden deswegen ja auch, vor allem sind es wieder die USA, US-Truppen in die baltischen Staaten verbracht, auch nach Polen. Das heißt, dieser Kampf um den NATO-Boden, der ist klar beschrieben. Es geht aber den osteuropäischen Staaten ja um etwas anderes. Es geht tatsächlich um die Verteidigung, die ich absolut moralisch verstehe. Es geht unter dem Druck der flehentlich geäußerten Bitte der Ukraine, die wir, und das muss man auch übrigens deutlich sagen, der Westen, in doppeltem Versagen, erstens der US-Amerikaner 2008, damals geführt von George W. Bush, dazu eingeladen haben, die Hoffnung geweckt haben, wir würden sie in die NATO holen. Dadurch haben wir enorme Erwartungen in der Ukraine geweckt, die übrigens dann im Zuge des Maidans, des Kampfes um die Befreiung, noch einmal verstärkt wurden. Die Deutschen, wir, und ich glaube damals sogar aus guten Gründen, Angela Merkel hat verhindert, dass diese NATO-Aufnahme stattfand, aus Sorge, dass damit die Situation gegenüber Russland schon damals eskalierte. Aber damit, um es mal ganz deutlich zu sagen, haben wir die Ukrainer faktisch in einem gewissen Niemandsland gelassen. Sie haben wir ein Stück weit eben nicht der Verteidigungsgemeinschaft der NATO zugehörig gemacht. Das ist aber die gegenwärtige Lage. Und wenn die Lage so aussieht, dass das Drama darin besteht, die Tragödie, man muss es ja deutlich sagen, dass die Ukrainer jetzt dieses, auch übrigens die Bloodlands, wie Timothy Snyder immer schon sagt, die schon den größten Blutzoll gegeben haben in der Zeit der stalinistisch-nationalsozialistischen Zusammenarbeit, dass die Ukrainer jetzt ein Stück weit verteidigungslos sind, dann ist das die Tragödie, aber sie wird nicht wettgemacht dadurch, dass wir jetzt auf die Ausdehnung des NATO-Gebietes, und das würde ja darauf hinauslaufen, mit Ausbreitung von NATO-Truppen auf das Gebiet der Ukraine, wäre gewissermaßen die NATO damit Verteidigungsmacht auch der Ukraine. Und das wäre natürlich das, was eigentlich die Ausweitung des Krieges durch die NATO bedeutet.
Aber das heißt de facto, machen wir dann Appeasement. De facto ist das das Eingestehen, NATO-Territorium wird verteidigt, alles darüber hinaus nicht und ist dann letztendlich Spiel der Idee der Einflusszone, wie Putin es will.
Naja, das ist ja ein sehr gemildertes Appeasement, das müssen wir uns schon bewusst machen. Das Appeasement, auch übrigens seitens der Bundesregierung, war es ganz klar am Anfang. Da war die deutliche Aussage, wir liefern nicht einmal Waffen. Mittlerweile, und das macht übrigens auch schon den Besuch durchaus der drei Regierungschefs in Kiew zu keinem unpolitischen Ereignis, ist es ja eine sehr schlüpfrige Bahn, auf der wir uns bewegen. Wir liefern längst Waffen. Die Polen wollten übrigens sehr viel weitergehen, wenn Sie sich erinnern. Die Polen wollten Mix über Rammstein, die dann von den Amerikanern direkt in die Ukraine verfrachtet werden sollten, quasi über ein NATO-Gebiet, NATO-Land in die Ukraine liefern. Das war der Anspruch, weit darüber hinaus zu gehen. Da haben die Amerikaner schon meines Erachtens zu Recht gesagt, da müssen wir höllisch aufpassen. So,
also wenn ich einhaken darf, weil Sie sagen, ja, zu Recht gesagt, letztendlich folgen wir damit aber auch immer der putinschen Grenzziehung. Sobald Putin sagt, das geht zu weit oder es so einschätzen könnte nach unserer Vermutung, schrecken wir schon davor zurück. Das heißt, wir unterstützen die Ukrainer in genau dem Maße, könnte man zynisch sagen, in dem Maße, wie Putin es gerade noch zulässt.
Ja, das müssen wir uns leider eingestehen.
Und aber das heißt, dann brutal. hat er doch militärisch auch gegen die NATO an der Stelle schon gewonnen.
Er hat meinem Eindruck nach, und das wird ja noch offen sein, ob er militärisch gewinnen kann. Es sieht dramatischerweise immer noch so aus, auch wenn es jetzt ja Signale, was ich für das große Geschenk halten würde, ja interessanterweise von Herrn Lavrov, der nun wahrlich nicht als Friedensengel bekannt ist, sogar Bereitschaften offensichtlich gibt zu verhandeln. Aber natürlich sieht es ob der Übermacht auf dem Boden immer noch so aus. Und das ist gar nicht mal nur die Frage der Kriegsbeendigung, den Kriegssieges. Das kann man, glaube ich, sehr unterschiedlich einschätzen, dass die Russen oder Putin mit seiner Armee noch immer in der Lage ist, ungeheure Zerstörungsmacht, ungeheure Menschenleben auf ukrainischem Boden hervorzurufen. Das steht fest. Das Problem ist nur, und da wird es interessanterweise eben auch für eine Bundesregierung so ungeheuer prekär. Robert Habeck hat das, glaube ich, am brillantesten und wirklich vielleicht als einziger in den ganzen fatalen, schuldhaft verstrickten Abwägungsverhältnissen im Bundestag zum Ausdruck gebracht. Ja, wir sind, das sage ich jetzt in meinen Worten, das sagte er nicht einmal, wir sind auf Gedeih und Verderb Wladimir Putin ausgeliefert, der gewissermaßen Mad Men spielt. Er hat die absolute Unkalkulierbarkeit zum Prinzip gemacht. Er hat natürlich immer wieder signalisiert, ich trete auch über jede völkerrechtliche Vereinbarung. Und er hat klar angekündigt, wenn es soweit kommt, dass die NATO agiert, bin ich sogar bereit, Atomwaffen einzusetzen. Wir sind insofern seiner Unkalkulierbarkeit ausgeliefert. Und da ist es tatsächlich so, dass viele Osteuropäer, natürlich vor allem auch Ukrainerinnen und Ukrainer, Frau Petrovskaya, ich habe es gerade beeindruckend bei Anne Will im Fernsehen gesehen, ich kann da absolutes Verständnis haben, wenn sie sagt, wir sind doch längst in dem Krieg. Folgen Sie der Behauptung von Putin nicht. Aber jetzt kommt's. Das geht mit der These einher. Er wird schon nicht agieren. Das kann aber keiner beschwören. Das heißt, und ein Robert Habeck und die deutsche Bundesregierung, und da wird es dann auch hochpolitisch und rechtlich und auch grundgesetzlich, hat nun mal den Hohen Eid geschworen, den Schaden vom deutschen Volke zu wehren, beziehungsweise den Schaden vom deutschen Volke fernzuhalten. Hier gilt auch leider für jedes Land, so universalistisch wie alle denken, it's our country first. Die deutschen Politiker und letztlich auch alle NATO-Staaten sind zunächst einmal verpflichtet, ihr eigenes Land und dann dieses Bündnis zu schützen, weil das eine Solidar- oder eine Wertegemeinschaft, jedenfalls eine Verteidigungsgemeinschaft ist.
Aber
und das ist
Albrecht
die Dramatik. Und deswegen sage ich ganz einfach gesagt, Sie gehen eine hohe Wette. Der Witz ist ja der, ich verstehe ja, dass Sie das Argument stark machen wollen. Wir gehen aber damit eine ungeheure Wette ein. Die Wette, die Polen etc. und die anderen, die agieren wollen, eingehen, ist die, wir agieren und Putin wird stillhalten.
Wir haben doch auch gemerkt, Sie haben das selbst auch in einem Kommentar vor wenigen Tagen so formuliert, es gibt eine Logik bei Putin, nämlich die Logik des Militärs, die Logik der Stärke letztendlich. Ich frage mich, und ich bin der Letzte, der dieses Aufrüsten auch der rhetorischen Art jetzt mitmachen möchte und uns in einen nächsten Krieg reden möchte, aber wenn wir diese Analyse getroffen haben und feststellen, die Signale der Stärke funktionieren bei Putin, die der Diplomatie funktionieren offenbar nicht. Ist das dann nicht eine Lehre? Und ich will das ergänzen um einen Gedanken. Alles das, was Sie gerade beschrieben haben, ja, die Landesverteidigung, die eben auch Bundesverteidigung ist, welche Logik steckt dahinter, dass das für Menschen, die im Osten Polens leben, gilt und für Menschen, die nur wenige Kilometer jenseits der Grenze leben, in der Ukraine, gilt dieser Schutzgedanke schon nicht mehr?
Ja, das ist die brutale Logik der Verteidigungsbündnisse. Und da ist unsere schuldhafte Verstrickung, ich habe es beschrieben, wir haben die Ukrainer nicht aufgenommen, wir haben ihnen große Augen gemacht, sie haben sich vielleicht auch zu viel Hoffnung gemacht, das muss man leider auch sagen. Es gibt auch eine Schuld oder beziehungsweise eine große Verantwortung natürlich, und das wissen die Menschen und die Verantwortlichen mehr, denn wir es überhaupt nur erahnen können. Wenn man Selenskyj in seinen beeindruckenden, mutigen Reden hört und auch in der Bereitschaft vor Ort zu bleiben, dann lastet natürlich das große Gewicht, die größte Verantwortung auf diesem Mann, der ganz genau weiß, ich will eigentlich mein Land verteidigen. Es steht offensichtlich auch ein großer Teil des Landes hinter ihm, aber er geht jeden Tag damit auch die Bereitschaft zum Ausdruck, dass damit viele Menschen geopfert werden. Nur, wir dürfen uns auch da nicht zu schwach machen. Die Ukrainer, und das ist doch der entscheidende Punkt, scheinen den Krieg bereits jetzt, jedenfalls moralisch ad eins, zu gewinnen. Ich glaube, dass Putin, das ist seine große Fehlkalkulation in der Annahme, es gibt einen Blitzkrieg. Vielleicht in der Annahme, die Ukrainer sind so dekadent als Teil des Westens, Teil einer Marionettenregierung, wie er es immer unterstellt hat. Sie werden sowieso die Waffen wegschmeißen. Nein, er hat sich ungeheuer verkalkuliert. Der Widerstand ist immens. Moralisch ist Putin bis zum gewissen Grade bereits jetzt ein Paria der Weltgemeinschaft. Und man muss nicht den Eindruck haben, dass nicht die Waffenlieferungen und die Verteidigungsmöglichkeiten der Ukrainerinnen und Ukrainer noch vieles ermöglichen. Ich gehe nicht davon aus, dass dieser Krieg sehr schnell beendet sein wird. Das wird noch dauern. Und die große Frage ist, ob da nicht doch dann irgendwann die Einsicht greift, so schwer das sein wird, weil alle ungemein viel Blut, Zoll gelassen haben und das macht eine Verhandlungslösung schwierig, ob dann nicht am Ende doch Putin gar nicht anders kann, als diesen Krieg auf dem Verhandlungswege zu beenden.